Die Bibel steckt voller Antworten auf die vielen Fragen des Lebens. Baylis Conley hat es selbst erlebt und erklärt dir das Wort Gottes verständlich und lebensnah.
Wenn wir die Weihnachtsgeschichte lesen, erstaunt es mich, auf welch unterschiedlichen Wegen Gott Menschen angesprochen und von seinem Sohn erzählt hat. Ich möchte nur einige davon erwähnen. Es sind längst nicht alle. Erstens sprach Gott die Weisen im Orient durch die Schöpfung an. Sie folgten dem Stern. Und ich finde es wunderbar, dass sie sagten, wir haben seinen Stern gesehen. Die Schöpfung spricht über den Schöpfer, weil er derjenige ist, der alles gemacht hat. Alle Sterne gehören ihm. Die Weisen hatten den Himmel beobachtet. Sie kamen höchstwahrscheinlich aus dem Osten, aus Babylon. Die Babylonier waren die führenden Astronomen und Wissenschaftler der Welt. Es war nicht das erste Mal, dass sie Botschafter nach Israel sandten, weil etwas Ungewöhnliches am Himmel geschehen war. Zur Zeit Hiskias, als er auf übernatürliche Weise geheilt wurde, ging der Schatten an der Sonnenuhr 10 Striche zurück. Und er bekam Besuch von einer Delegation, weil sie erkannt hatten, dass etwas am Himmel geschehen war. Sie brachten es mit dem Gott in Zusammenhang, der Hiskia auf übernatürliche Weise geheilt hatte. Sie schickten Botschafter aus Babylon ins Land Juda, um die Sache zu untersuchen und etwas über Gott herauszufinden. Wahrscheinlich waren diese weisen Männer sogar Nachkommen von Daniel. Daniel war der Kopf einer Gruppe von weisen Männern aus vergangenen Generationen in Babylon gewesen. Die Schöpfung selbst hatte über das Leben zu ihnen gesprochen, über Gott und letztlich über Gottes Sohn. Das gleiche Zeugnis hat Gott auch im Leben von manchen von ihnen gebraucht. Im Psalm 19, Verse 2 bis 5 heißt es, der Himmel verkündet die Herrlichkeit Gottes und das Firmament bezeugt seine wunderbaren Werke. Ein Tag erzählt es dem anderen und eine Nacht teilt es der anderen mit. Ohne Sprache und ohne Worte, lautlos ist ihre Stimme, doch ihre Botschaft breitet sich über die ganze Erde aus und ihre Worte über die ganze Welt. Denken Sie einmal kurz über diese weisen Männer nach. Nirgendwo in der Bibel steht, dass es 3 Weise waren. Sie überreichten 3 verschiedene Geschenke, aber höchstwahrscheinlich waren sie in einer sehr großen Gruppe angereist. Sie überreichten 3 Geschenke, doch sie besuchten nicht das Jesuskind in der Futterkrippe. Tut mir leid, wenn das bis jetzt gegen alle Krippenbilder geht. Aber es heißt, sie fanden das kleine Kind im Haus. Jesus war also wahrscheinlich schon knapp 2 Jahre alt, als die Weisen kamen. Er war in einem Haus, nicht in einer Futterkrippe, und er war kein Baby mehr, sondern ein Kleinkind. Aber sie kamen. Babylon liegt weit entfernt, ungefähr 1500 Kilometer. Als Esra und seine Begleiter die gleiche Reise vom fernen Babylon nach Jerusalem machten, brauchten sie 4 Monate dafür. Diese Männer waren also 4 oder 5 Monate unterwegs, vielleicht sogar noch länger. Es war eine sehr zeitaufwendige, sehr teure und sehr unbequeme Reise. Aber sie hatten Sehnsucht nach Gott. Also kamen sie nach Jerusalem und die ganze Stadt geriet in Aufruhr. Alle hörten, was geschah. Herodes traf sich mit ihnen, um herauszufinden, wann der Stern sich zum ersten Mal gezeigt hatte. Er versammelte die Gesetzeslehrer und sie zitierten den Propheten Micha. Das Kind wird in Bethlehem geboren werden. Bethlehem liegt nur etwa 15 Kilometer von Jerusalem entfernt, eine halbe Tagesreise. Doch niemand begleitete die Weisen von Jerusalem nach Bethlehem. Ist das nicht erstaunlich? Sie wollten nicht einmal eine halbe Tagesreise investieren, um herauszufinden, was geschehen war. Der Römerbrief spricht von Menschen, die die Wahrheit unterdrücken oder wegschieben. Dort heißt es, dass sie keine Entschuldigung haben, weil Gott sich jedem Menschen durch die Schöpfung zeigt. Ich weiß noch, wie ich mich als junger Mann in den Bergen auf den Boden legte und in absoluter Stille zuschaute, wie die Wolken vorüberzogen. Die Schöpfung erzählte meinem Herzen von Gott. Wer dieses Zeugnis der Schöpfung nicht beiseite schiebt, für den wird Gott Himmel und Erde in Bewegung setzen, um ihn oder ihr die Wahrheit und das Wissen über seinen Sohn mitzuteilen. Anders ist es bei denen, die dieses Zeugnis unterdrücken und von sich weisen. Wir leben in einer sehr lauten Welt. Manchmal müssen wir das Tempo drosseln und hinauf, hinunter oder um uns herumschauen und die Schöpfung wahrnehmen. Im Psalm 46,11 heißt es: Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Zweitens haben wir Josef. Gott sprach in einem Traum zu ihm von seinem Sohn. Sicher gibt es hier Menschen, die in letzter Zeit beunruhigende Träume hatten. Wenn Gott einen Menschen nicht anders erreichen kann, dann versucht er es durch Träume. Erst vor wenigen Tagen habe ich mich mit einem Freund unterhalten. Er gehörte vor vielen Jahren zu meiner Bibellesegruppe. Einige aus dieser Gruppe wollten an eine der Seebrücken hier in der Gegend gehen und dort Menschen von Jesus erzählen, und so beteten sie am Tag zuvor dafür. Dann verabredeten sie sich für den kommenden Morgen. Sie beteten, dass Gott die Herzen der Menschen öffnen möge. Sie beteten dafür, dass Gott sie für das Evangelium empfänglich macht, damit sie es verstehen. Alle waren begeistert und aufgeregt. Am nächsten Morgen war mein Freund der Einzige, der am verabredeten Ort stand. Niemand sonst war gekommen. Er sagte sich, dann gehe ich eben allein, wenn keiner kommt. Also zog er los und redete mit Menschen über Jesus. Plötzlich sprach ihn eine Frau an, die nicht gut Englisch konnte. Sie zog ihn beiseite und sagte: Warte hier. Dann lief sie in ein Restaurant in der Nähe und holte ihre beiden Söhne, junge Erwachsene, die gerade beim Frühstück oder Mittagessen waren. Die Frau holte ihre beiden Söhne und sagte zu meinem Freund: Rede mit ihnen. Also erzählte er ihnen vom Evangelium. Dann beteten sie zusammen und die Söhne nahmen Jesus in ihr Leben auf. Ein sehr emotionaler Moment. Mein Freund sagte, dann begann die Mutter zu sprechen und die Söhne übersetzten. Sie erzählten, ihre Mutter hatte geträumt, dass sie einen Priester treffen würde, der ihre Söhne zu Gott führen würde. Die jungen Männer brachen in Tränen aus, ebenso wie ihre Mutter und mein Freund. Gott hatte sie durch einen Traum angesprochen. Wenn Ihre Träume Sie beunruhigen oder wenn Sie in Ihren Träumen nach etwas suchen, dann sage ich Ihnen, Jesus ist derjenige, nach dem Sie suchen. Gott spricht Menschen manchmal durch Träume an. Er möchte Ihre Aufmerksamkeit. Und dann haben wir in der Weihnachtsgeschichte die Schriftgelehrten, die Lehrer des Religionsgesetzes. Gott sprach sie durch die Heilige Schrift an. Als Herodes sie fragte, wo der Messias, der König, geboren werden würde, antworteten sie der Heiligen Schrift gemäß. Sie zitierten Micha 5, Vers 1, wo es heißt, dass er in Bethlehem geboren werden würde. Aus Bethlehem sollte ein Herrscher hervorgehen. Jesus sagte selbst, dass die Heilige Schrift ihn bezeugt. In der Bibelschule hatte ich einen Mitstudenten, der doppelt so alt war wie ich. Sein Name war Stan und er war Jude. Er hatte Jesus als seinen Messias gefunden und nun absolvierte er mit 50 oder 51 Jahren die Bibelschule, zusammen mit Leuten wie mir zwischen 20 und 30. Eines Tages erzählte er seine Geschichte. Sie war faszinierend. Er erzählte, ich stamme aus New Jersey und ich war sehr reich. Ich wusste, wie man Geld macht. Eines Tages bekam ich einen Anruf von meiner Tochter. Ich glaube, die Tochter studierte in Boston. Jedenfalls sagte sie, Papa, können wir über etwas reden? Und Stan sagte, in dem Moment wusste ich, dass etwas passiert war. Ich sagte, aber wir reden doch schon miteinander. Aber sie sagte, nein, Papa, können wir uns richtig unterhalten? Und holst du bitte Mama auch ans Telefon? Mama ist unter der Dusche, was ist denn los? Er dachte, vielleicht hat sie den BMW zu Schrott gefahren, den ich ihr geschenkt habe, oder sie ist von College geflogen oder sonst irgendetwas. Aber sie sagte, Papa, ich hatte einige Erlebnisse und ich wollte dir nur erzählen, dass ich Jesus als meinen Messias angenommen habe. Er sagte, das geht nicht, du bist Jüdin. Du glaubst nicht an Jesus, du kannst nicht jüdisch sein und an Jesus glauben. Und sie sagte, Papa, da liegst du falsch. Er sagte, ich liege nicht falsch, was weißt du schon? Du bist 20 Jahre alt. Doch sie war beharrlich und schenkte ihm eine Bibel mit den Worten, lies das und sag mir, wo ich falsch abgebogen bin. Lies die Bibel und wenn es wahr ist, wirst du wissen, was du tun musst. Aber wenn nicht, zeig es mir und ich komme so schnell wie möglich wieder nach Hause. Stan erzählte, dass das für ihn wie ein Hilferuf von ihr klang, nach dem Motto: Papa, ich bin nicht klug genug, um zu verstehen, wie ich betrogen wurde. Ich stecke in Schwierigkeiten. Zeig mir, wo ich falsch abgebogen bin, und ich kehre schneller um, als du dich umsehen kannst. Also sagte er: Okay, das mache ich. Und er erklärte: Ich hatte noch nie die Bibel gelesen, weder ihre Hälfte noch unsere Hälfte. Also setzte ich mich mit meinem Whisky und meinen Zigaretten hin und schlug das Matthäus-Evangelium auf. Ich erwartete, ein Buch voller Hass zu finden. Denn wie sonst könnte man den Hass der letzten 2000 Jahre erklären, den die Christen gegen die Juden hatten? Aber ich fand kein hasserfülltes Buch, sondern ein Buch voller Liebe. Es war von einem Juden über einen Juden für Juden geschrieben. Ich konnte es kaum glauben. Ich las in dieser Nacht Matthäus komplett durch und trank die ganze Flasche Whisky aus. Meine Frau fragte mich, ob ich das Problem lösen konnte, und ich sagte, ich brauche mehr Zeit. In den nächsten Wochen las er Markus, Lukas, Johannes und die Apostelgeschichte durch, und er dachte, das ist alles jüdisch. Das hat nichts mit Nichtjuden zu tun. Und dann sagte er, als ich Apostelgeschichte 10 las, stellte sich meine ganze Welt auf den Kopf. Da hat Gott seinen Heiligen Geist auf die Nichtjuden ausgegossen. Wie können die unseren Heiligen Geist haben? Aber es begann, ihn zu überzeugen. Es war ein Prozess, der etwas Zeit brauchte. Ich kann nicht die ganze Geschichte erzählen, aber am Ende kam er zum Glauben an Jesus Christus. Der Wendepunkt für ihn war, dass jemand ihm sagte, du musst auch Psalm 22, Jesaja 53, Jeremia 31 und Daniel 9 lesen. Er sagte, das war in Ordnung für mich. Das war alles auf unserer Seite des Buches. Also las ich Psalm 22, wo exakt beschrieben wird, wie der Messias sterben würde. Und genau so ist Jesus gestorben. Und in Jesaja 53 war die Rede davon, warum er sterben musste. Und in Jeremia 31 las ich von dem neuen Bund mit meinem Volk, mit den Juden, der nicht wie der alte Bund sein sollte. Es würde ein neuer Bund sein, der in das Herz der Menschen geschrieben wird, wie auf Gesetzestafeln. Warum hatte ich in der Synagoge nie davon gehört? Und dann las ich Daniel 9, wo es heißt, ein von Gott Erwählter wird vernichtet werden. Dann wird ein Fürst mit seinem Kriegsvolk anrücken und Verderben über die Stadt und den Tempel bringen. Er sagte, ich wusste, dass der römische General Titus das im Jahr 70 nach Christus getan hatte. Er kam und zerstörte Jerusalem und den Tempel. Und in Daniel 9 heißt es, dass vorher der Messias getötet wird. Und in diesem Moment überrollte es ihn wie eine Lawine, dass alles wahr ist. Er hatte so viele Gegenargumente gehabt, doch er hatte auf jedes einzelne davon eine Antwort gefunden. Er erkannte die Wahrheit. Er dachte, 85% meiner Kunden sind Juden. Das wird meine Firma zerstören. Und was werden jetzt alle unsere Freunde machen? Aber es war die Wahrheit. Gott hatte ihn durch die Heilige Schrift angesprochen. Als nächstes haben wir die Hirten, die nachts auf dem Feld bei ihren Herden waren. Ich lese es aus Lukas 2, Verse 10 bis 12 vor. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und das habt zum Zeichen. Zu manchen Menschen redet Gott durch Zeichen über seinen Sohn. Ich hatte eine Freundin namens Kathy, die es im Leben schwer hatte. Ich glaube, sie hatte sich gerade von ihrem Freund getrennt und ihr Lebensweg war gepflastert von kaputten Beziehungen. Nichts funktionierte. Eines Tages saß sie mit einer Freundin in einem Café und weinte sich die Augen aus. Sie sagte, mein Leben ist im Eimer. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Kann Gott mir noch helfen? Sie war mit ihrem Latein am Ende. Ihr Leben wurde von Niedergeschlagenheit überrollt, wie von einer Flutwelle. Da kam in diesem Café eine alte Frau auf sie zu und sagte, Kind, ich sehe, dass du Probleme hast. Ruf doch mal meinen Freund hier an. Ich glaube, er kann dir helfen. Und sie schob ihr eine Visitenkarte zu. Kathy dachte, wie nett. Sie gibt mir die Visitenkarte von ihrem Psychiater. Die alte Frau ging, Kathy drehte die Visitenkarte um und sah ein Bild von Jesus. Und Kathy erzählte mir, ich kann dir gar nicht sagen, wie überwältigt ich war. Es war so, als würde Gott mit mir sprechen. Durch etwas so Einfaches begann der Weg, der sie dahin führte, ihr Leben Jesus als Herrn und Retter anzuvertrauen. Am Ende heiratete sie sogar einen Pastor. Aber jedenfalls war das ein Zeichen für sie. Die folgende Geschichte habe ich schon einmal erzählt. Ein Ehepaar, mit dem ich als junger Christ eng befreundet war, berichtete mir, wie jemand ihnen vom Evangelium erzählt hatte. Sie waren nicht interessiert und taten es mit einem Lachen ab. Dann fuhren sie nach Mexiko in den Urlaub, an einen sehr entlegenen Strand. Er ging schwimmen, und als sie zurück zu ihrem VW-Bus kamen, sagte sie, Schatz, ich finde die Autoschlüssel nicht. Er sagte, ich glaube, die hatte ich in der Tasche, als ich schwimmen ging. Aber da waren sie nicht mehr. Die Frau war ziemlich sauer auf ihn. Da saßen sie nun in Mexiko ohne die Schlüssel zu ihrem VW-Bus. Beide waren wütend. Sie schrie ihn an und er sie auch. Er stapfte in eine Richtung davon und sie in die andere Richtung. Er erzählte, ich ging ein paar Kilometer am Strand entlang und nicht allzu weit landeinwärts vom Strand stand eine kleine Kirche. Ich ging also in diese kleine Dorfkirche, setzte mich und schaute mich um. An einer Wand hing ein Kreuz mit einer Jesusfigur, doch die Arme waren an beiden Schultern gebrochen, sodass sie herunterhingen. Das fand ich seltsam. Da kam jemand in die Kirche und ich fragte ihn, warum bei der Jesusfigur die Arme herunterhingen. Der Mann erklärte, vor einigen Jahren gab es hier einen großen Orkan, eine Art Wirbelsturm. Wir hatten uns alle hier in der Kirche versammelt und es fühlte sich an, als würde das Gebäude vom Fundament abheben. Wir beteten, dass Gott uns rettet. Plötzlich brachen die Arme der Statue an den Schultern, sodass sie so seitlich herunterhingen. Im gleichen Moment, als das passierte, hörte der Sturm auf. Genau als die Arme herunterkamen. Mein Freund wollte es nicht glauben, doch der Mann sagte, nein, das ist die Wahrheit. Ich war selbst dabei. Die Geschichte beeindruckte meinen Freund so sehr, dass er anfing, darüber nachzudenken, wie jemand ihnen von Jesus und der Errettung erzählt hatte und wie sie das Ganze abgetan hatten. Er ging hinaus, fand eine kleine Anlegestelle und setzte sich auf die Steine. Er kam zu dem Schluss, dass das alles wahr sein musste. Also betete er und lud Jesus in sein Leben ein. Dann dachte er, meine Frau ist ohnehin schon wütend auf mich. Was wird sie wohl tun, wenn sie herausfindet, dass ich Christ geworden bin? Er fürchtete ihr nächstes Gespräch, aber er ging zurück zu ihr. Sie kam ihm bereits am Strand entgegen. Als sie sich trafen, sagte er zu ihr, ich muss dir etwas sehr Wichtiges sagen. Sie sagte, ich zuerst. Erstens, es tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe. Aber als ich wegging, musste ich an den Mann denken, der uns von Jesus erzählt hat. Ich konnte an nichts anderes mehr denken. Ich ging eine Weile am Wasser entlang. Sie hatte die Hosenbeine hochgekrempelt und sagte, Gott, wenn das wahr ist, kannst du es mir zeigen? Woher weiß ich, dass das wahr ist? In dem Moment schlug mir eine kleine Welle gegen die Füße und warf mir die Autoschlüssel vor die Füße. Sie sagte, Schatz, ich habe mein Leben Jesus anvertraut. Und er antwortete, Gott sei Dank. Ich auch. Gott weiß genau, was wir brauchen. Man kann Gott nicht in eine Schublade stecken und sagen, Gott, wenn du mir nicht das und das Zeichen gibst, glaube ich dir nicht. Nein, Gott weiß, was wir brauchen. Manche von ihnen hat er schon viele Zeichen gegeben. Und ich sage ihnen, sie wissen, dass Gott zu ihnen gesprochen hat. Er wartet auf ihre Antwort. Dann haben wir noch einen Mann in der Bibel und er ist der letzte für heute. Sein Name ist Simeon. Er war ein alter Mann im Tempel. Wir lesen in Lukas 2, Verse 25 bis 30 von ihm. Achten Sie einmal darauf, wie oft der Heilige Geist genannt wird. In Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und gottesfürchtig. Simeon war vom Heiligen Geist erfüllt und wartete sehnsüchtig auf die Ankunft des Christus, der Israel Trost und Rettung bringen sollte. Der Heilige Geist hatte ihm offenbart, dass er nicht sterben würde, bevor er den vom Herrn gesandten Christus gesehen hätte. An diesem Tag führte der Heilige Geist ihn in den Tempel. Als Maria und Josef kamen, um das Kind dem Herrn zu weihen, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist, war Simeon dort. Er nahm das Kind auf seine Arme und lobte Gott und sagte, »Herr, nun kann ich in Frieden sterben. Wie du es mir versprochen hast, habe ich den Retter gesehen.« Gott sprach Simeon durch den Heiligen Geist an. Das heißt, er war vom Heiligen Geist erfüllt. Der Heilige Geist hatte ihm offenbart und an diesem Tag führte der Heilige Geist ihn in den Tempel. Interessant und erwähnenswert ist, dass es über Simeon heißt, er war gerecht und gottesfürchtig. Er hatte Sehnsucht nach Gott. Er war ein Kirchenmann, obwohl er Jesus noch nie persönlich begegnet war. Simeon erinnert mich an viele Menschen. Sie sind gerecht und gottesfürchtig. Sie sind Kirchenleute. Sie haben tiefe Ehrfurcht vor Gott und gehen sogar treu in den Gottesdienst. Vielleicht passt diese Beschreibung ja auf Sie. Sie können sich mit jemandem wie Simeon identifizieren, aber Gottes Sohn haben Sie noch nicht kennengelernt. Es geht nicht nur darum, etwas über Gott zu wissen, sondern darum, Gott zu kennen. Jesus sagte einmal, das ist der Weg zum ewigen Leben, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und Jesus Christus, den du in die Welt gesandt hast. Ich gehe etwas darüber hinaus und sage, ich glaube, der Heilige Geist hat ihnen bereits gesagt, dass es mehr gibt. Sie haben Ehrfurcht vor Gott und gehen vielleicht regelmäßig in die Kirche, aber der Heilige Geist hat sie angesprochen und sie wissen, dass da noch mehr ist. Und so wie der Heilige Geist Simeon zu einer Begegnung mit Gottes Sohn führte, glaube ich, dass der Heilige Geist auch Sie heute geführt hat, Gottes Sohn persönlich zu begegnen und seine Errettung erleben zu können. Es ist Weihnachten und viele Menschen haben zu Hause einen Weihnachtsbaum, unter dem Geschenke liegen. Das erzählt mir etwas von Jesus, denn unter dem wunderbarsten Baum der Menschheitsgeschichte, unter dem Kreuz, liegt das bedeutendste Geschenk aller Zeiten und wartet auf uns. Das Geschenk von ewigem Leben, Vergebung, Wiederherstellung, Freundschaft und Gemeinschaft mit Gott. Rettung, die Jesus durch sein Blut erkauft hat und uns frei anbietet. Doch viele Menschen haben dieses Geschenk noch nicht ausgepackt. Viele von uns haben die Tradition, zu Weihnachten andere zu beschenken. Manche tun das am Heiligen Abend, andere vielleicht mit kleinen Kindern tun das am Weihnachtsmorgen. Und am meisten freuen sie sich über die Freude in ihren Gesichtern, wenn sie die Geschenke auspacken. Manche Menschen haben Gottes Geschenk noch nicht ausgepackt. Der Hauptgrund ist, dass sie noch nie davon gehört haben. Römer 10 fragt, wie können sie ihn anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Und wie können sie an ihn glauben, wenn sie nie von ihm gehört haben? Es gibt ein Geschenk und wir müssen es den Menschen sagen. Manche haben das Geschenk noch nicht ausgepackt, weil sie meinen, es sei nicht für sie bestimmt. Der Engel sagte den Hirten, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Damit sind alle Menschen gemeint. Und Johannes 3, Vers 16 sagt, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wenn Sie ein Jeder sind, ist das Geschenk für Sie bestimmt. Wussten Sie, dass auch ich in der Bibel stehe? Ja, die Bibel spricht konkret von mir. Ich habe den Vers gerade zitiert. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Ich bin dieser Jeder. Sie sind dieser Jeder. Liebe Freunde, wir werden in der Bibel erwähnt. Auch wenn es in dieser Jeder-Kategorie ist, die so groß erscheint, die ganze Welt. Aber Gott sieht uns als Einzelne. Er sieht ihr Herz. Er kennt ihre tiefsten Gedanken. Er kennt ihre Kämpfe. Er kennt ihre Sehnsüchte. Und er liebt sie. Er kennt sie besser als sie sich selbst. Er will, dass sie ihn kennenlernen. Und durch seinen Sohn Jesus Christus können wir zu ihm kommen und ihn kennenlernen. Was für ein Geschenk!
Wir danken dir fürs Zuhören. Weitere Predigten sowie eine tägliche Andacht von Baylis findest du kostenlos auf baylis-conley.de. Gott segne dich!